Herzblut und Heilkunst. Einblicke in den Krankenhausalltag. Mit Lars Kors. Geschichten und Entwicklungen aus dem St. Marien-Hospital in Friseute.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Herzblut und Heilkunst, dem Podcast aus dem St. Marien-Hospital in Friseute. Heute starten wir in eine besondere Doppelfolge, ein Thema, das viele Familien bewegt, das in Gesprächen immer häufiger auftaucht und das uns alle in der Region in den kommenden Jahren stark prägen wird. Wenn das Alter zur Herausforderung wird, Geriatrie und Angehörige. Wir sprechen darüber, was ältere Menschen wirklich brauchen, wie sich das Leben im Alter verändert, welche Erwartungen Angehörige haben und wie das Krankenhaus darauf reagiert. Und wir tun das mit Menschen, die täglich damit zu tun haben, beruflich, persönlich und emotional. Bernd Wessels, Geschäftsführer des St. Marien Hospitals und des St. Marien Stifts, erkennt die strategischen Herausforderungen, die ein Krankenhaus in einer alternden Region bewältigen muss. Und er ist einer derjenigen, die entschieden haben, Geriatrie ist ein Schwerpunkt, weil die Menschen hier sie brauchen. Doris Meyer, Leiterin der Sozialstation. Sie ist nah dran an den Familien, die pflegen. Sie weiß, wo Unterstützung funktioniert und wo sie fehlt. Sie kennt die Sorgen, die Überforderung, aber auch die vielen kleinen Erfolge im Alltag. Jule Voss und Laura Roskamp von Therapie Voss in Friseute sind bei uns. Sie arbeiten jeden Tag mit älteren Menschen daran, Selbstständigkeit zu erhalten oder auch zurückzugewinnen. Sie sehen, was möglich ist und was oft unterschätzt wird. Jürgen Preuth aus Thüle. Er bringt die persönliche Seite als Angehöriger mit ein, die Verantwortung, die Belastung, die Unsicherheiten, aber auch die Hoffnungen, die man hat, wenn man einen geliebten Menschen oder beide Elternteile begleitet. Und Heiner Stix, Journalist aus Friseute. Er ist die Stimme der Region in dieser Runde. Er hört, wie die Menschen über das Alter sprechen, welche Erwartungen sie haben, welche Sorgen sie umtreiben und er bringt diese Perspektive heute ein. Heiner, du bist viel in der Stadt unterwegs als Journalist. Wie spricht Friseute aktuell über das Thema Alter?
Also wenn wir uns dem Thema Alter und was es bedeutet, im Alter in Friseute zu leben, nähern, dann fange ich einfach mal mit ein paar Zahlen an. Rund 9% der Menschen in Friseute sind über 80 Jahre alt und Ende 25 wies die städtische Statistik 102 Jahre alte Frau und zwei 101-jährige Frauen aus. Mindestens eine davon lebt meines Wissens übrigens immer noch. Der zahlenmäßig stärkste Jahrgang bei den Frauen war das Jahr 1966. Damals wurden 204 Mädchen geboren. Bei den Männern das Jahr 1968 mit 185 Geburten. Und seitdem ging es bei den Geburtenzahlen abwärts. Zwei Ausreißer 2020-21 liegt wahrscheinlich an Corona. Seit 1968 kann man nicht mehr von einer funktionierenden Alterspyramide sprechen. Sprich, wir haben keine Basis mehr mit vielen jungen Menschen unten und eine Spitze mit wenigen alten Menschen oben, sondern wir haben einen im Grunde genommen gleich breiten Sockel, auf dem dann die älteren Menschen ruhen. 20% der Friseuterinnen und Friseuter sind übrigens über 65, also bereits im Rentenalter. Das Ganze ist nicht nur ein rententechnisches Thema, sondern eben auch ein Thema für die Medizin, für die Pflege. Denn die Menschen, die gepflegt werden müssen, werden immer älter. Die pflegenden Angehörigen werden aber auch immer älter und es werden immer weniger. Und daraus wachsen, das liegt auch der Hand, auch Ansprüche an die Gesellschaft. Der Bedarf an Pflegeeinrichtungen wächst, der Bedarf an Pflegediensten, Seniorenanlagen wird immer größer.
Aber vielleicht lass uns da genau mal einsteigen. Welche Erwartungen hörst du denn von Angehörigen, wenn es um Pflegebetreuung oder auch die Krankenhausversorgung geht?
Das Lustige ist, die Erwartungen werden erfüllt. Die Menschen, sind, mit denen ich gesprochen habe, sind total zufrieden mit dem, was sie bekommen. Die Qualität ist also top. Woran es mangelt, ist einfach die Quantität. Es fehlen Plätze in Pflegeeinrichtungen, in Altenwohnheimen und wahrscheinlich ist auch die Belastung für die Pflegedienste inzwischen sehr hoch. Was im Allgemeinen sehr gelobt wird, ist die Art, wie gearbeitet wird. Das muss man wirklich sagen. Also da war jemand dabei, der hat von Engeln in Menschengestalt gesprochen und sich wirklich nur lobend über die ganze Arbeit geäußert.
Doris Meyer, wenn Sie das jetzt hören, was Heiner Stix gerade sagte, ist es tatsächlich so, wir haben viel zu wenig Pflegeplätze?
Also in den alten Pflegeheimen werden ja hier vor Ort primär Langzeitpflegeplätze angeboten. Wenn es dann für die Angehörigen, die möchten mal in Urlaub oder möchten einfach mal entlastet werden für 2 Wochen, diese Kurzzeitpflegeplätze sind doch sehr rar und werden halt immer nur eingestreut. Und da gibt es dann halt doch schon diese Versorgungslücken. Und da muss man halt sich sehr früh als Angehörige bemühen, dann kurzer Pflegeplatz auch zu bekommen.
Herr Preuth, Sie sind jemand, der seine Eltern, beide Ende 80, entsprechend auch mit betreut. Sie sind in der Situation, dass Sie sagen, wir möchten eigentlich gerne nochmal in den Urlaub fahren. Aber wir müssen natürlich meine Eltern auch sicher versorgt wissen, sonst haut das nicht hin. Wann haben Sie begonnen, sich um eine Kurzzeitpflege diesbezüglich zu kümmern?
Ja, das war dieses Jahr das erste Mal, wo ich mich darum gekümmert habe. Und ich hatte wohl tierisch Glück. Da habe ich mich an Frau Meier gewandt, ob wir dann Möglichkeit hätten, meine Eltern für 14 Tage unterzubekommen. Sie hat sich da kurz umgeschaut und hat gesagt, okay, wir haben da eine Möglichkeit in Gehlenberg. Die Einrichtung haben wir dann auch halt mal besichtigt.
Was ist das für eine Einrichtung in Gehlenberg?
Das ist ein betreutes Wohnen.
Darf ich kurz eingreifen? Ja. Ambulant betreute Wohngemeinschaft.
Ja, oder mit 11 Plätzen.
Mhm, genau.
Aber wir wurden da auch herzlich aufgenommen. Wir bekommen da 2 Zimmer für meine Eltern. Und man kann da sogar auch die Betten zusammenstellen. Da sagte die Pflegerin auch, vielleicht wollen meine Eltern das auch nicht, aber ich finde immer gut, dass man da so eine Option hat.
Da kann man dann halt schauen, ob jeder ein Einzelzimmer dann nimmt oder halt, dass man das eine Zimmer so als Rückzugsort nutzt und das andere Zimmer dann halt als Schlafzimmer. Das könnte man überlegen.
Wenn man 14 Tage lang eine solche Dienstleistung für die eigenen Eltern in Anspruch nimmt, dem entstehen Kosten. Klar, logisch, kann sich jeder vorstellen. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen Sorge haben, dass sie diese Kosten nicht bewältigen können.
Also in diesem Fall ist es ja so, dass man über die Verhinderungspflege, das Budget beträgt ja 3.500 etwas Euro. Die 14 Tage sind darüber refinanziert.
Das hängt aber auch von dem Pflegegrad jeweils ab, oder?
Das ist in diesem Fall unrelevant, weil von Pflegegrad 2 bis Pflegegrad 5 ist der Betrag oder das Budget für die Verhinderungspflege für alle gleich.
Ist es tatsächlich etwas, Heiner, das dir auch aufgefallen ist, dass Menschen sagen, die Kosten, davor habe ich echt Malesche, dass ich diese nicht tragen kann, dass ich mich übernehme.
Ja, auf jeden Fall. Ganz ehrlich, merke ich auch bei uns selber. Da kommt so ein zweites Thema raus, was viele angesprochen haben. Es fehlt an Wissen, eben über diese Verhinderungspflege, über die Erstattungsleistungen. Aber es fehlt tatsächlich auch an Wissen, was es für Möglichkeiten überhaupt gibt. Da hat mir eine Freundin hat mir erzählt, dass sie am Anfang mal angefangen hat zu suchen. Dann hat sie irgendwo so einen Flyer gefunden. Da stand dann was drin, aber das war dann nicht das Richtige. Dann hat sie weitergesucht. Und also da hat man so richtig gemerkt, wie da eine Unsicherheit da ist. Wohin wende ich mich? Was gibt es alles für Möglichkeiten? Und wie kriege ich das geregelt, ohne jetzt zum Beispiel allzu tief in meine eigenen Vorsorge für die Rente einzugreifen?
Bernd Wessels, jeder, der das St. Marien-Hospital kennt, weiß, dass neben dem St. Marien-Hospital auch das Elisabeth-Haus ist, eine Altenpflegeeinrichtung auch, die zum St. Marien-Stift gehört. Diese WG, so möchte ich sie mal beschreiben, diese ambulant betreute Wohngemeinschaft in Gehlenberg, zählt die auch zum St. Marien-Stift?
Die gehört auch zu uns. Unter dem Dach der Stiftung finden wir auf der einen Seite die medizinischen Bereiche mit Hospital und MVZ und auf der anderen Seite die Altenpflegebereiche mit Tagespflege, mit Kurzzeitpflege, mit Langzeitpflege und mit Wohngemeinschaft. Das sind verschiedene Formen des Wohnens im Alter, die bieten wir alle an.
Nun kam gerade schon heraus, eigentlich bräuchten wir noch mehr Pflegeplätze, Kurzzeitpflegeplätze insbesondere. Ist sowas eigentlich von heute auf morgen darstellbar? Denkt ihr auch in der Geschäftsführung über Westerheide und du strategisch darüber nach, noch mehr solcher Plätze zu schaffen?
Also Pflegeplätze als Struktur gibt es nach meinem Dafürhalten genug. Das Problem ist, wer füllt diese Struktur mit Pflegekräften? Und man hört ja, hier wird was gebaut, da wird was gebaut. Also Investoren sind recht umtriebig. Aber der verknappende Faktor ist das Personal, die halt die Menschen pflegen. Und die ambulant betreute Wohngemeinschaft, die jetzt hier vorhin angesprochen worden ist, kommt mit weniger Personal aus. Und das ist im Prinzip auch so das Zukunftsfach. Also wir werden in den stationären Altenpflegeeinrichtungen auf Dauer erleben, dass dort nur noch Schwerstpflegebedürftige unterkommen und dass Leichtpflegebedürftige in diesen ambulant betreuten Wohngemeinschaften unterkommen. Das wiederum ist auch eine ganz andere Form der Wohnstruktur, denn diese Wohngemeinschaften dürfen maximal 12 Bewohner umfassen. Die müssen dann, wenn man größere Komplexe hat, baulich alle getrennt sein. Aber man kommt halt mit weniger Pflegepersonal aus und mit weniger Fachpersonal vor allen Dingen aus.
Das setzt ja auch voraus, dass die Bewohnerinnen und Bewohner auch noch eine gewisse Selbstständigkeit haben, oder?
Ja.
Alltag selbstständig bewältigen
können. Genau, deswegen habe ich vorhin auch gesagt, die stationären Pflegeeinrichtungen, die werden immer mehr stärker im höheren Grad Pflegebedürftigkeit versorgen, also höhere Pflegestufen. Und die Leichtpflegebedürftigen kommen dann idealerweise in diese Wohngemeinschaften unter.
Nun haben wir hier bei uns im Podcast Herzblut und Heilkunst auch schon einmal über das Thema Geriatrie hier im St. Marienhospital gesprochen. Etwas, was der Klinikleitung auch durchaus wichtig ist, der Geschäftsführung ebenso. Warum?
Das ist ganz simpel. Also die Geriatrie ist ein klassisches Querschnittfach der Medizin. Patienten, die bei uns oder in anderen Krankenhäusern behandelt worden sind, bedürfen anschließend, wenn sie weiter krank sind, einer Therapie. Es sind Patienten aus der inneren Medizin, Patienten aus der Neurologie, Patienten aus der Chirurgie, nach Unfällen beispielsweise. Und die können hier dann halt umfassend durch diese Querschnittsmedizin hervorragend, ich sag mal, begleitet werden. Sie sind dann nach wie vor krankenhausbedürftig und werden dann halt ergänzend versorgt durch natürlich die Pflege, aber auch durch die therapeutischen Kollegen, wie zum Beispiel auch der Praxis Voss.
Zur Praxis Voss komme ich sofort. Ganz kurz noch, was sind aus deiner Sicht die drei wichtigsten Bedürfnisse älterer Menschen, die im Krankenhaus ankommen? Was möchten die?
Ich sage einmal diese pflegerische Wärme. Nicht diesen kalten Krankenhausalltag, der aus der Hochmedizin kommt, der klassischen Schlaganfallversorgung, der klassischen Unfallversorgung. Sie wollen aufgenommen sich fühlen und dieses familiäre pflegerische Umfeld, wie man zu Hause kennt, auch behalten oder halt erleben. Es ist immer dann problematisch, so ich bin ja nun kein Mediziner, wenn Menschen aus diesem, ich sag mal, Trauma kommen, dass sie plötzlich krank werden, plötzlich, ich sag mal, mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden, ihnen, wie es auch notwendig ist, schnell geholfen wird durch Fachmediziner in der Kardiologie nach Herzinfarkt oder in der Neurologie nach Schlaganfall oder in der Unfallchirurgie nach einem Schenkelhalsbruch. Und das ist erstmal ein Trauma. Und wenn man dann diese Reise unternimmt durch diese kalte Krankenhausstruktur, dann ist es immer sinnvoll, wenn man dann anschließend unterkommt in einer anderen Atmosphäre, wo man noch krankenhausbedürftig ist, aber in einer anderen Atmosphäre kommt der Therapie des Versorgtseins. Und das ist wichtig.
Das ist mir auch aufgefallen in meinen Gesprächen. Und ganz häufig kam auch noch der Punkt, es soll wohnortnah sein. Es hilft mir nichts, wenn ich in einer Riesenklinik in Hamburg liege, aber kein Mensch kann mich besuchen. Also auch da wieder dieser menschliche Aspekt, es müssen halt Familien, Angehörige, Freunde auch vorbeikommen können, damit dieses Gefühl des Betreutseins übers Krankenhaus hinaus geleistet wird.
Und das, was Heiner sagte, ist ja auch so, das ist auch heilend, das ist therapieunterstützend. Wenn ich jemanden habe, der mich besucht, wo ich weiß, ich komme auch wieder nach Hause. Viele haben ja auch Angst davor, dass die in ein Krankenhaus kommen und vielleicht nie wieder zu Hause sind, weil sie vielleicht dann auch anschließend so schwer krank sind, dass sie in ein Pflegeheim müssen. Dann finden sie keinen Pflegeplatz. Und dieses ergänzende soziale Umfeld ist von so großer Bedeutung. Und das war auch für uns immer die Erkenntnis gewesen, dass wir sagen, wir brauchen hier vor Ort in diesem kleinen Krankenhaus die Geriatrie als Querschnittsfach, auch als aufnehmendes Fach für die großen Fachkliniken, denn die haben ja auch keinen Platz für diese Menschen, die halt gerade eine schwere Erkrankung hinter sich haben und dann halt therapiert werden müssen.
Herr Preuß, wenn Sie jetzt an Ihre Eltern denken und an den bevorstehenden Urlaub, absehbar irgendwann, mit welchen Gefühlen gehen Ihre Eltern denn in diesen 14-tägigen, sag ich mal, in diese 14-tägige Auszeit?
Ich muss meinen Eltern auch noch erstmal von überzeugen. Da hatte ich auch schon Frau Meier gefragt, wann denn der beste Zeitpunkt ist, ob man das jetzt schon macht. Also wir fahren am 18. weg und wir haben den Therapieplatz am 12., sodass wir noch ein paar Tage zu Hause sind, dass ich das auch noch etwas begleiten kann. Aber eben halt den richtigen Zeitpunkt zu finden, um das zumindest mal meine Mutter beizubringen. Mein Vater hat eigentlich schon eine starke Demenz. Ja, das wird noch spannend werden. Also da habe ich bis jetzt noch keine Erfahrung. Die kann ich Ihnen dann vielleicht im Mai geben.
Was schätzen Sie denn, ist die größte Sorge Ihrer Mutter?
Ja, ich denke mal, die macht sich dann wieder einen Kopf. Die kann das vielleicht nicht so mehr richtig verarbeiten, macht sich Gedanken. Und vielleicht nachher komme ich gar nicht mehr wieder nach Hause. Vielleicht ist das dann der erste Weg, dass man abgeschoben wird. Aber das will man ja selber auch nicht. Aber auch als Angehöriger muss man halt auch selber auch an seinen Bedürfnissen denken und auch an sein Leben. Denn man muss auch einen Freiraum haben. Wenn die Eltern älter werden und wenn es dann nicht mehr so gut läuft mit Demenz, dann hat man auch eine gewisse Distanz zu seinen eigenen Eltern. Dass man auch sagt, hier, ich muss an mich denken, jetzt kann ich auch nicht mehr so fürsorglich sein, sonst gehe ich da selber dran kaputt. Dann muss man da auch mal etwas härter die Sache umsetzen und man darf auch selber nicht so viel nachdenken. Man muss sagen, so, die Linie wird gefahren und dann schauen wir. Und ich hoffe, dass meine Eltern das dann auch verstehen und dass wir das dann halt auch gut über die Bühne kriegen in Gehlenberg.
Frau Meier, können Sie da eigentlich Hilfestellung geben?
Also ich sehe das als Riesenherausforderung, wenn Angehörige ihre Familienangehörigen zu Hause pflegen. Das ist wirklich eine 24-Stunden-Aufgabe. Das muss man einfach nicht vergessen. Diese Entlastungsmöglichkeiten bestehen ja mit Tagespflege, mit Kurzzeitpflege und so weiter. Die Gespräche, die dann erforderlich sind, um die Dinge auch umzusetzen, sind immer ganz, ganz schwierig und sind wirklich sehr sensibel auch zu handhaben. Und da ist jeder Mensch oder jeder Angehörige und auch jeder Patient ganz, ganz individuell auch unterschiedlich. Hat was mit sozialer Prägung zu tun und, und.
Wir kommen mal zum Thema Geriatrie wieder zurück und damit auch zur Ergotherapie. Das Therapiezentrum Voss, Jule Voss, Sie sind dort Chefin. Wie groß ist Ihr Betrieb?
Also hier in Friseute haben wir 5 Mitarbeiter, 5 Ergotherapeutinnen und neben der Geriatrie haben wir hier auch noch eine ambulante Praxis, wo wir unsere Patienten behandeln. Im Pflegeheim hier nebenan sind wir auch noch.
Wie sieht Ihr ganz normaler Alltag aus?
Da kann ich das Wort am besten einmal weitergeben an die Frau Roßkamp.
Wir starten meistens tatsächlich mit einem ambulanten Patienten in der Praxis, gehen rüber, ziehen uns um und dann gehen wir auf Station. Auf Station planen wir meistens einen Tag vorher, welche Patienten auf der Geriatrie sind und einen Therapiebedarf auch haben.
Aber wie sieht Ihre Arbeit aus? Was machen Sie mit dem Patienten?
Da kommt es auf den Patienten drauf an. Wenn wir das Beispiel als Demenzpatienten nehmen, leisten wir hier ein Leistungstraining. Wir machen aber auch Gangschulen mit den Patienten, arbeiten dann noch mit den Physiotherapeuten zusammen, versuchen eigentlich so gut wie möglich, dass der Patient für diesen alltäglichen Bedarf wieder zurechtkommt und auch weniger Hilfestellung in Leistung nehmen muss.
Im Idealfall wird ein Zustand wieder erarbeitet, sage ich mal, der es ermöglicht, den Ist-Zustand zu haben, so wie er vor der Einlieferung ins Krankenhaus war.
Im Idealfall. Und ansonsten versucht man halt, das zu erhalten, was auch da ist.
Nun hatten Sie gerade schon Physiotherapeuten angesprochen. Es ist wichtig, Patienten zu mobilisieren, damit diese auch in Bewegung kommen. Wo sehen Sie Ihre Schwerpunkte?
In dem Hirnleistungstraining, was durch Arbeitsblätter, Gespräche oder auch ganz, ganz viel Spiele gefördert ist. Dass man dann vieles in eins versucht zu kombinieren, die Feinmotorik, Spiele, die die Patienten vielleicht auch von früher noch kennen, dass man langsam aufarbeitet.
Was sind denn die 3 wichtigsten Säulen der Ergotherapie?
Ich glaube, das Allerwichtigste erstmal vorweg gesagt, ist es einfach den Patienten die Angst auch zu nehmen, wenn sie aus dem Krankenhaus dann irgendwann wieder raus können, dass sie keine Angst vor dem Alltag haben. Ich glaube, das ist die wichtigste Säule, dass man ihnen hilft, einfach mit dem Alltag wieder klarzukommen und dass sie sich trauen, auch Dinge zu tun, weil ich glaube, oft ist es auch eine Kopfsache, sich darauf einzulassen, aber auch Dinge nicht so tun zu können wie vielleicht vorher, dass ein paar Hilfsmittel gebraucht werden. Das gehört auch mit zur Ergotherapie, dass wir Hilfsmittelbetreuung machen. Zum Beispiel Gerolator, wenn jemand den vorher nicht brauchte, aber jetzt brauchte, da muss sich der Patient erstmal dran gewöhnen. Und das ist ja manchmal einfach nicht so einfach, wenn man sich vorstellt, wenn man auf einmal etwas mit der eigenen rechten Hand nicht machen kann und alles nur noch mit links machen müsste. Da müsste man sich auch dran gewöhnen. Und das gehört natürlich auch zur Ergotherapie mit dazu, den Patienten dann auch zu begleiten und dann auch ganz gezielte Übungen zu machen, mit dem auch klarzukommen, was dann noch vorhanden ist. Wie zum Beispiel dann alles mit links zu machen und dem Patienten einfach so auch wieder Sicherheit zu geben.
Sicherheit ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Argument, gerade auch für Angehörige. Inwieweit ist es wichtig, Bernd Wessels, Angehörige entsprechend mitzunehmen in diesem Prozess?
Das ist von sehr, sehr großer Bedeutung. Sowohl in der Altenpflege, die jetzt in der Sozialstation oder in der stationären Pflege dargestellt wird, in der Tagespflege dargestellt wird, aber auch im Krankenhaus. Denn sollte noch ein Partner da sein, muss der ja auch wissen, was geht und was nicht geht und wie er seinen Partner dann einbindet und aufnimmt und versorgt oder wie auch Jürgen sagte, mit seinen Eltern. Nicht? Das ist eine Beziehung, die ich auch verstehen muss. Und das ist heilsam, dieses soziale Umfeld, aber das ist auch notwendig, dass man es versteht.
Hast du eigentlich bei deinen Recherchen Angehörige getroffen, die wirklich sagten, wir brauchen Klarheit, wir wünschen uns Unterstützung, Entlastung?
Ja, auf jeden Fall. Das gehört dazu. Denn wenn man das selber macht, es ist einfach Zeitraum, das ist belastend, das ist anstrengend. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung inzwischen sagen. Man braucht da Unterstützung. Man muss die Unterstützung finden und man muss sie auch annehmen. Das glaube ich, ist auch ganz wichtig, dass man akzeptiert, da sind Menschen, die sind Profis, die haben vielleicht nicht die emotionale Bindung zu meinem Vater, meiner Schwiegermutter, wie auch immer, aber die wissen, wie es geht, die wissen, was nötig ist. Und das ist auch eine Hilfe, die man dann selber auch annehmen kann. Die Leute können das auch annehmen und sind eigentlich total dankbar, dass es diese Hilfe gibt.
Frau Meier, wo erleben Sie denn eigentlich die größten Informationslücken bei Angehörigen?
Wenn es zu einem Pflegegrad kommt, dann ist es so, dass im Anschluss ja Beratungseinsätze stattfinden. Da sind wir von der Sozialstation Ansprechpartner, aber da gibt es ja auch nochmal beim Landkreis den Pflegestützpunkt. Wichtig ist, dass halt Angehörige oder Patienten sich halt an diese Institutionen auch wenden. Und dann ist es so, dass ganz viele Entlastungsangebote auch über die Pflegeversicherung darstellbar sind. Das ist nur im Moment, wenn die zum ersten Beratungsgespräch kommen, oft ein Wust von Informationen, was viele gar nicht im ersten Moment dann verarbeiten können und immer wieder einfach auch nochmal dann die Gelegenheit nutzen müssen, um sich diese Dinge auch nochmal wieder erklären zu lassen.
Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema, dass es viel zu viele Stellen gibt, die dafür zuständig sind, dass es viel zu viele Kassen gibt, aus denen etwas kommen kann, viel zu viele Ansprechpartner. Das ist so, vielleicht hat sich das im Laufe der Zeit erst herausentwickelt, aber es ist wirklich ein Wirrwarr, bei dem durchzublicken für den Einzelnen kaum möglich ist. Da braucht man die Unterstützung. Und das ist wiederum auch eine Hemmschwelle, glaube ich.
Es fängt ja bei den Anträgen schon an. Die Pflegekassen haben unterschiedliche Anträge. Was muss ich wie wo ankreuzen? Das ist so auch unser Tagesgeschäft, dass ich da ganz viel auch unterstützend tätig bin. Weil da fängt es, wie gesagt, schon an. Und jede Kasse hat andere, es fängt damit an, wenn jemand ein Hilfsmittel benötigt, es wird ein Rezept vom Hausarzt angefordert, dann gehen die mit dem Rezept zum Sanitätshaus, dann ist das Sanitätshaus kein Vertragspartner, dann müssen die wieder zum anderen Sanitätshaus. Also da fängt es schon an. Also das ist wirklich im Alltag schwer zu bewältigen auch.
Pflegebedürftigkeit ist ja nicht planbar. Die kommt von heute auf sofort. Diese Überforderung, die dann ist, dadurch, dass mein Partner, mein Angehöriger von heute auf morgen pflegebedürftig wird, das kann uns, ich bin ja auch schon über 60, schneller passieren als jemand im jungen Alter. Aber auch das ist denkbar und das ist, wie gesagt, nicht planbar und man ist in dem Moment überfordert. Und wenn man dann diesen, ich sag mal, bürokratischen Wirrwarr erlebt, den Zuständigkeiten und Bedürftigkeiten, die man hat, die man loswerden muss, wenn man kein soziales Umfeld hat, ich weiß, wie man anspricht, das ist dann das Fiasko.
Ich habe in Markhausen beim Seniorencafé auch mal berichtet, was es so an Leistungen aus der Pflegeversicherung gibt. Und dann hat mich im Anschluss eine ältere Dame angesprochen. Wir kennen uns auch persönlich. Du Doris, muss ich das jetzt wirklich alles wissen? Muss ich mich darum kümmern? Wie muss ich mich jetzt verhalten? Und dann habe ich zu ihr gesagt, ganz ruhig bleiben. Wenn es dann so weit kommen sollte, dann sind wir natürlich unterstützend tätig. Aber das war so dieses typische Beispiel dafür, dass das den Leuten, den Menschen auch Angst macht, ne? Dass einfach diese bürokratischen Hürden da sind.
Ich hoffe ja, dass von der Politik her auch mal irgendwie so ein Sondervermögen gebildet werden kann, dass man da halt auch gerade für Pflegebedürftige da auch mal Geld über hat, was jetzt überall ausgegeben wird. Das soll die Politik auch nicht so aus den Augen lassen.
Ich will ja Ihre Hoffnung nicht komplett Ihnen nehmen, aber Bernd Wessels, gerade bei dem Milliardendefizit, das gerade die Krankenkassen beklagen, wird es da ein Sondervermögen seitens der Bundesregierung geben?
Das ist ja nicht nur bei den Krankenkassen, auch bei den Pflegekassen. Das Solidarprinzip heißt ja nicht umsonst. Jedenfalls habe ich es auch irgendwann mal so gelernt. Jung für alt, gesund für krank und vermögend für nicht so vermögend. Ob das auf Dauer so funktioniert, im Hinblick auf die Demografie, die wir erleben, dass wir immer eine älternde Bevölkerung haben, dass auch die Schere des Wohlstands auseinandergeht. Da muss man schauen, wie das funktioniert. Und ich glaube nicht, dass es ein Sondervermögen geben wird, denn wir müssen dort mehr die alten sozialen Tugenden von früher wieder reinholen, die auch Jürgen ja auch lebt und die wir hier auf dem Land ja auch kennen, dass auch mal der Nachbar nach dem Nachbarn guckt oder Nachbarin guckt und dass die Familie auch wieder da ist und dass wir vielleicht auch die andere Lebensform wieder gestalten müssen.
Dass der Nachbar nach der Nachbarin schaut, habe ich bei einer Bekannten erlebt, die zusammen mit ihrem Mann, beide auch schon weit jenseits der 60, ich glaube sogar erst weit über 70 schon, die ihre Eltern zu Hause gepflegt haben, bis zum Tod, alle beide. Das ging über Jahre hinweg und richtig nahtlos ineinander über. Und sie hat erzählt, dass die Unterstützung von Freunden und Bekannten tatsächlich abgenommen hat, weil die Leute Hemmungen hatten. Die haben sich einfach nicht getraut, zu den kranken Menschen zu gehen und mit denen so umzugehen, wie sie es früher gemacht haben. Das war immer dieser Punkt, wie verhalte ich mich da? Was kann ich machen? Was muss ich machen? Und das macht es, glaube ich, wirklich schwierig, so eine Pflege zu Hause zu organisieren. Da sind wir dann wieder bei den Pflegediensten. Ohne die geht das gar nicht. Aber ich bin mir nie sicher, ob das Vertrauen auf Nachbarschaft, auf Freunde da eine tragfähige Basis für ist.
Nee, das ist es garantiert nicht. Aber ich lebe es ja auch bei mir zu Hause. Wir haben drei Kinder und die wohnen halt nicht zu Hause. Und ob die zurück ins Ländliche ziehen, habe ich meine Zweifel. Auf der anderen Seite, wie gesagt, muss man das Leben, den Haushalt so gestalten, dass es dann auf Dauer auch funktioniert, dass man sich gegenseitig unterstützt im Alter. Und wenn es dann nicht mehr geht, dann muss es halt in eine andere Therapieform gehen.
Ich finde, die Gesellschaft an sich hat sich ja verändert. Wenn man jetzt zurückblickt, so auf meine Eltern, für die war es selbstverständlich, dass die in der Familie auch gepflegt wurde. Da haben die Töchter, Schwiegertöchter, wie auch immer, ihre Schwiegereltern oder Eltern gepflegt. Das ist heute einfach ein bisschen anders. Jetzt an meinem Beispiel, wir sind mit 5 Kindern, meine Eltern leben beide noch, sind aber auch schon ein bisschen betagt und auch etwas pflegebedürftig. Wir können das, weil wir 5 Geschwister sind, gut meistern, sprechen uns da auch ab, wenn es da um irgendwelche Dinge geht. Aber das ist ja eher die Ausnahme. Eher ist es ja heutzutage so, dass die Menschen im Alter doch sehr vereinsam alleine leben, die sozialen Kontakte einfach deutlich weniger werden, aufgrund des Alters auch. Und das ist ja die Herausforderung, die in den nächsten Jahren noch auf uns zukommt.
Nochmal etwas zum Geraderücken. Ich habe vorhin ja gesagt, dass wir zu Hause oder wir halt 3 Kinder haben. Wir haben unseren Kindern, glaube ich, eine ganz komfortable Ausbildung gegeben. Wir sind aktuell auch am Umbauen. Meine Schwiegermutter ist halt vor 2,5 Jahren gestorben. Dann haben wir gesagt, wir bauen zu Hause um, wir machen es barrierefrei, dass wir uns auch gegenseitig versorgen können später. Und wir haben zu unseren Kindern gesagt, ihr habt eure Ausbildung bekommen und jetzt werden wir das, was wir angespart haben, für uns verwenden. Das ist auch ohne Zweifel der richtige Weg, denn ich will einmal den ehemaligen Generalvikar Theo Paul erwähnen aus meinem Heimatbistum. Und der hat mal gesagt, die Pflegeversicherung ist keine Erbschaftsschutzversicherung. Denn da muss man an sein Vermögen ran und dann wird es halt aufgebraucht.
Jeder möchte doch die eigene Selbstständigkeit, solange es geht, erhalten. Wie häufig erleben Sie eigentlich, Frau Roskamp, bevor ich dann nochmal zu Frau Voss komme, dass Patienten, die wieder zurückkehren wollen ins ursprüngliche Leben, aber Erwartungen haben, die sie erstmal runterschrauben müssen?
Tatsächlich ganz, ganz oft. Bestes Beispiel, ich hatte eine Patientin, die wollte ganz schnell wieder ins Fitnessstudio. Sie war 90 Jahre alt, ist bis zu ihrem Krankenhausaufenthalt ins Fitnessstudio gegangen, die dann gesagt hat, ja gut, lauf hier jetzt am Rollator. Ich kann nicht von jetzt auf gleich verlangen, dass ich wieder ins Fitnessstudio gehe. Ich versuche mich erstmal zu distanzieren. Und da fängt das dann auch an, dass Angehörige nochmal wieder auf uns zukamen und gesagt haben, was machen wir eigentlich? Sollen wir das gewähren lassen? Die möchten die Anfangszeit keinen direkten Kontakt, sie möchten nicht jeden Tag betreut werden. Wie bewältigen wir das dann auch? Also da ist dann die Angehörigenarbeit auch wieder ganz wichtig.
Wie gehen Sie denn mit Ängsten um, die dabei auch hochkommen?
Wir versuchen, die zu vermindern und den Patienten Sicherheit zu geben, dass man die empathisch stärkt, also die Ängste so gut wie möglich auch wieder runterschrauben.
Wenn wir mal annehmen, es gibt jetzt nicht die Situation wie in der Familie von Frau Meier, wo 5 Geschwister sich um die Eltern kümmern, sondern vielleicht ist da eine Mutter, ein Vater jetzt alleine, weil die Kinder in Süddeutschland irgendwo leben. Und man möchte ja an sich diesen Menschen mit über 80 Jahren, der hier auf dem Land irgendwo die ganzen Jahre, Jahrzehnte gelebt hat, sein Leben gelebt hat, jetzt nicht noch umtopfen, irgendwie nach Bietigheim-Bissingen im Stuttgarter Raum und dann in ein Pflegeheim bringen. Ich glaube, das wäre für die in der Horror schlechthin.
Also das habe ich hier jetzt ganz viel gesehen, in anderen Einrichtungen nicht, dass viele Angehörige tatsächlich auch wieder zurückziehen.
Ehrlich?
Ja, oder wenn halt ein Akutfall ist, dass Angehörige aus einem anderen Land hier wieder rüberkommen innerhalb von 24 Stunden. Also ich finde, dass hier der Zusammenhalt tatsächlich für die Patienten ganz, ganz anders gegeben ist. Und dass viele Angehörige versuchen, das Bestmöglichste für die betroffene Person zu bewältigen.
Wenn Patienten die Sorge haben, Bernd Wessels, aus dem St. Marien-Hospital nach einer akuten Behandlung, die nun hinter ihnen liegt, nach Hause geschickt zu werden.
Jetzt müssen wir mal kurz was gerade rücken. Und zwar, die Geriatrie ist kein Altenheim, ein Krankenhaus, sondern die Geriatrie ist Akutreha. Das bedeutet im Prinzip, ich habe noch einen Krankenhausbedarf und werde halt während dieses Krankenhausbedarfs fit gemacht für das, was danach kommt. Sei es idealerweise zu Hause, sei es in einem anderen Wohnform, privat oder Wohngemeinschaft, was auch immer. Also Geriatrie ist eine stationäre Krankenhausbehandlung mit einem sehr hohen Rehabilitationsanteil.
Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Geriatrie diese Behandlungsform direkt nach dem eigentlichen Krankenhausaufenthalt greift? Oder wird jemand erst nach Hause geschickt und später dann geriatrisch betreut?
Aus diesem akuten Notfall, aus der akuten Krankheit heraus, Schlaganfall, Schenkelhalsbruch, Herzinfarkt, dann wird man von der Fachklinik, meinetwegen in Oldenburg oder Westerstedt oder wo auch immer, in das Marienhospital überführt. Und dort ist man dann noch krankenhausbedürftig, wenn man noch geschwächt ist durch diesen Eingriff, der da passiert ist. Und dann gibt es hier halt die Reha-Möglichkeiten. Das entlastet, wie gesagt, die großen Krankenhäuser, die am laufenden Band diese schweren Krankheitsfälle behandeln. Und dann kommen die halt in die Akutgeriatrie hier bei uns, sind aber noch krankenhausbedürftig und erfahren dann halt einen sehr hohen Rehabilitationsanteil. Und wenn man das hat, das dauert ja circa 14 Tage, dann kann man nach Hause entlassen werden oder halt in eine weiterführende, ergänzende Behandlung übergeführt werden und hoffentlich dann wieder auf die eigenen Beine kommen.
Wo siehst du denn eigentlich die größten Stellschrauben für die Zukunft?
Die Stellschrauben erstmal, die notwendig sind, ist das Personal. Immer wieder Fachkräfte. Ich komme hier gerade vor diesem Podcast von einer Veranstaltung der EMS-Achse aus Papenburg. Das ist ein Bündnis zwischen der Grafschaft Bentheim und Wilhelmshaven Oldenburg. Und dort ist das Fachkräftethema ja auch ein großes. Und es gibt Initiativen innerhalb dieser Wachstumsregion EMS-Achse auch Fachkräfte aus dem Ausland zu holen. Ich sehe das hier auch für Friseute, dass wir auf Dauer Pflegekräfte gebrauchen, die aus weiten Ländern kommen, weil wir in Deutschland halt keine Fachkräfte mehr finden für diesen Job.
Frau Voss, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was müsste sich in der Region verändern, damit ältere Menschen noch besser versorgt sind?
Das hängt ja ganz, ganz, ganz stark mit dem Personal zusammen. Ich würde mir natürlich wünschen, dass der Beruf auch noch bekannter wird. Viele wissen gar nicht, was macht ein Ergotherapeut überhaupt, wie viele verschiedene Wege gibt es, diesen Beruf auszuüben, sei es im Krankenhaus oder in der ambulanten Praxis oder auf dem Hausbesuch oder in der Reha-Klinik. Also es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten und mein Wunsch ist es, dass es ein bisschen mehr nach außen getragen wird und dass sich mehr Leute für diesen schönen Beruf entscheiden. Nur dadurch kann die Versorgung der Patienten überhaupt sichergestellt werden.
Frau Roskamp, warum sind Sie Ergotherapeutin?
Ich finde es schön, mit jungen Patienten zu arbeiten, wie auch mit älteren Patienten. Und ich finde es auch schön, dass man in so vielen Bereichen, ich nenne es jetzt mal, eintauchen kann, weil das eigentlich was ganz, ganz Schönes ist. Man sieht jede Situation anders, hat auch mal eine Abwechslung.
Vielen Dank. Damit sind wir am Ende dieser ersten Folge angekommen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Bernd Wessels aus der Geschäftsführung, bei Doris Meyer von der Sozialstation, bei Jule Voss und Laura Roskamp aus der Therapie Voss, bei Jürgen Preut für seine persönlichen Einblicke und natürlich bei Heiner Stix für die regionale Perspektive. Danke Ihnen allen für Ihre Offenheit, Ihre Erfahrungen dafür, dass Sie dieses wichtige Thema mitgetragen haben. Und ein Dank geht natürlich auch an Sie, die Sie zuhören, vielleicht, weil Sie selbst jemanden begleiten, vielleicht, weil Sie sich vorbereiten möchten, vielleicht, weil Sie einfach verstehen wollen, was ältere Menschen wirklich brauchen. Mein Name ist Lars Kors. Wir hören uns in 14 Tagen wieder am 15. Mai mit Teil 2 dieser Doppelfolge. Bis dahin, uns allen eine gute Zeit. Wir hören uns.